Hallo und herzlich willkommen im Printerious Podcast, der Podcast, der deine Räume mit Persönlichkeit füllt. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, unsere Expertin Denise Lang wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr kennt sie schon, sie ist Unternehmerin und CEO der Lang & Lang Gruppe. Denise, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörer, hallo, liebe Caro. Ja, für alle, die jetzt quasi da zum ersten Mal einschalten, möchte ich mich trotzdem kurz vorstellen. Mein Name ist Denise Lang, führe jetzt schon in dritter Generation unseren Familienbetrieb in Österreich. Wir produzieren mit Digitaldrucktechnik ganz viele tolle, spannende, individuelle Materialien, hauptsächlich für die Anwendungen in der Innenarchitektur. Und ja, ich freue mich, dass du mich wieder mit in den Podcast genommen hast und heute haben wir mal ein sehr technisches, aber hoffentlich trotzdem interessantes Thema für euch vorbereitet.
Auf jeden Fall, denn es soll heute darum gehen, wie man Großformate richtig planen kann. Und das ist natürlich, ich sag mal, auch ein Feld. Ich glaube, das kann auch nicht jeder. Und das bedeutet natürlich, da braucht man wirklich Experten. Und deswegen haben wir Denise heute hier, dass wir genau darüber sprechen, wie man das auch richtig macht. Aber Denise, die erste Frage an dich ist erstmal, was bedeutet eigentlich Digitaldruck? Also gibt es einen Unterschied zwischen Einzelstücken und Großmengen?
Ja, also für alle, die wirklich komplett neu auf diesem Gebiet sind, der Digitaldruck ist ein Druckverfahren, der wirklich, sage ich jetzt mal, rein digital basiert. Das heißt, es gibt eine Datei, die am Computer gestaltet wird, dann mit einer Software auf die Maschine übertragen wird und dort wird es eigentlich so, wie jeder vielleicht zu Hause so einen kleinen Bürodrucker hat mit Tonern drinnen, eben quasi über diese Toner aufs Material draufgespritzt. Es gibt keine Siebe mehr, so wie beim Siebdruck, falls das dem einen oder anderen noch was sagt, sondern es ist eigentlich ohne irgendeine Druckform, es kommt direkt über den Computer auf die Maschine und wird dann direkt aufs Material aufgetragen. Das heißt, wir können ganz viele verschiedene Oberflächen bedrucken, beim Plattenmaterial sehr viel Glas, Holz, Metalle. Wenn ich jetzt von Rollenware spreche, dann nehmen wir viel Textilien, Tapeten, Folien, also im Endeffekt sehr, sehr viele verschiedene Oberflächen, die man da bedrucken kann. Der Digitaldruck hat auch noch den Vorteil, er ist schnell, er ist flexibel und er ist individualisierbar. Das heißt, ich kann für Einzelstücke genauso wie für große Mengen einfach die Motive drucken und habe natürlich so auch eine kostengünstige Technologie im Einsatz. Ich muss eben keine Siebe vorfertigen, die teuer sind in der Herstellung, sondern bin sehr flexibel bei der Designwahl und kann eben von kleinen Mengen bis großen Mengen alles bedrucken. Weil du ja gefragt hast, was ist jetzt da der Unterschied? Grundsätzlich ist eigentlich kein Unterschied. Man kann für ein Muster, für eine Tür, für ein Stück eben alles individuell anpassen. Habe keine Mehrkosten durchs Umrüsten. Habe eine sehr hohe kreative Freiheit und bin, auch wenn ich nur ein Stück hernehme, trotzdem wirtschaftlich am Ende des Tages. Großmengen und Serien stehen dem aber trotzdem nichts nach. Also ich kann natürlich, genauso wie ich ein Stück produziere, einfach 500 Mal das Gleiche machen. Es kostet mich aber nur marginal mehr, wenn ich 500 Mal das Verschiedene mache. Ja. Also ich sag mal so, wir machen sehr viele Bauprojekte, wo sich dann das Motiv trotzdem unterscheidet. Jetzt vielleicht nicht immer von Zimmer zu Zimmer, aber sage ich mal von Stockwerk zu Stockwerk. Oder es gibt Themenzimmer, die sich immer wieder mal wiederholen. Ich kann mich aber auch sehr gut an die lokalen Gegebenheiten anpassen und Naturmasse nehmen und dann ist vielleicht das Motiv überall gleich, aber ich habe trotzdem natürlich jedes Zimmer, das ein bisschen anders ist, einfach weil es vor Ort die Gegebenheiten halt einfach so mitbringen. Wenn man das jetzt noch mal vielleicht kurz zusammenfasst, dann habe ich halt ein hohes Maß an Individualisierung und Flexibilität mit der Digitaldrucktechnik. Und es funktioniert sowohl für Einzelstücke als auch für Großformate oder Großmengen.
Die Frage ist ja jetzt, was ist jetzt genau die Herausforderung, gerade bei so großflächigen Projekten wie bei den Einzelstücken?
Es kommt einmal, glaube ich, prinzipiell auch immer auf die Daten drauf an, welche Datenmengen uns dann erwarten. Es gibt auch bei den Daten verschiedene Formate. Bei Bildern hat man halt meistens JPEG, TIFF oder fertige PDFs, die ich dann wahrscheinlich auf große Flächen mal skalieren muss. Das ist halt natürlich je nach Dateiqualität nicht immer ganz so einfach. Und wenn ich viel hochrechnen muss, habe ich halt natürlich dann relativ schnell mal ein ganz hohes Datenvolumen, das vielleicht den einen oder anderen Server sprengt oder einfach auch langsamer verarbeitet werden kann. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Wenn es dann Vektorgrafiken sind, die sind für die Großflächen wieder überhaupt kein Problem, weil ich dich im Endeffekt beliebig skalieren kann. Was sicherlich auch immer ein bisschen ein Thema ist, ist also eine gleichbleibende Farbqualität über große Flächen. Das heißt, wenn ich mal 1000, 2000, 3000, 4000 Quadratmeter drucken muss, muss ich schon immer wieder zwischendurch einfach einmal die Farbgebung kontrollieren, weil es immer wieder mal sein kann, dass da technisches Gebrechen ist, dass irgendwie was ausfällt im Gerät und somit dann ein bisschen anders kommt. Also das sollte man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten und regelmäßig kontrollieren. Was natürlich auch sehr oft ist, wenn ich große Flächen habe, ist das Material sicherlich nicht immer in einem durch. Das heißt, ich habe Teilungen im Material und die muss ich natürlich dann grafisch so aufbereiten, dass die Stöße einwandfrei sind. Ich habe Transport und Handling, also logistische Herausforderungen, wenn ich mal, so wie wir es gehabt haben, 5000 Deckenkassetten bedrucken muss. Das ist dann schon, da spricht man nicht mehr von einer Palette, sondern das sind dann ganz, ganz viele. Und da muss man sich auch über die Logistik Gedanken machen, über Anlieferung und Abholung, dass das alles reibungslos funktioniert, um eben da nicht auf einmal ganz viel Lagerkapazität dann zu brauchen. Ja, und was man, glaube ich, immer hat, ist ein gewisser Zeitdruck bei großen Projekten. Da ist der Digitaldruck natürlich als solches auch sehr, sehr, sehr von Vorteil, weil er einfach die Zeit gut managen kann. Wir sind da auch sehr flexibel mit Schichtbetrieben, die immer wieder mal eingeführt werden für größere Projekte. Als Familienbetrieb kann man sich das gut steuern, würde ich sagen, und hat eben einen Vorteil gegenüber großen Betrieben, die vielleicht dann nicht ganz so flexibel sein können. Was man immer beachten muss, ist eine gewisse Reproduzierbarkeit nach einer Zeit. Das betrifft aber jetzt große Mengen genauso wie Einzelstücke, wenn ich einfach einmal, keine Ahnung, eine Tür wieder mal tauschen muss oder eine Platte in einer gesamten Wand. Man muss davon ausgehen, dass sich Materialchargen verändern, die Tintenchargen verändern. Wir müssen unsere Geräte immer wieder mal nachjustieren im Farbmanagement. Das heißt, das ist schon herausfordernd, dann da wieder exakt dieselbe Farbe hinzubekommen. Das wird auch bei manchen Sachen nicht mehr zu 100% genau funktionieren. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein.
Ja, total. Weißt du, was ich mir schwierig vorstelle, wenn wir jetzt von so einem großflächigen Projekt ausgehen, dass ich das dann so richtig vorbereite, dass ich sozusagen auch die Auflösung richtig ist. Also, dass es nicht verpixelt ist oder sonst irgendwas. Weil wir wissen das ja, wenn man so ein kleines Bild, ich sag mal, groß zieht, dass es ja dann natürlich dann schnell verpixelt sein kann. Wie bereite ich denn so richtige, ich sag mal, Druckdaten vor, dass das wirklich auch auf großen Flächen gut aussieht?
Ja, zum einen musst du eben mal die Größe wirklich exakt definieren. Man muss eben kennen, wie die Materialien sich aufteilen über diese Größe. Das heißt, wo sind die Stöße und Teilungen? Und dann muss man sich einfach die Bildqualität auf diese Größe anschauen. Wenn uns der Kunde Daten beistellt, muss er uns auch immer dann den Maßstab mit dazu angeben, indem er die Daten angelegt hat, damit wir einfach dann sinnvoll skalieren können. Was, glaube ich, auch nicht unwesentlich ist, ist eben, zu schauen, welche Auflösung brauche ich überhaupt. Also man merkt dann Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise weiche, offenporige Textilien oder Holzplatten bedrucke oder eben komplett glatte Glasplatten oder Metalle, weil ich einfach sehe, dass eben die offenporigen Materialien die Tinte sehr gut aufnehmen. Und wenn ich jetzt ein bisschen eine schlechtere Qualität habe, das meistens dann in diesen Strukturen verschwindet. Auf einer glatten Oberfläche wie Glas oder Aluverbund sehe ich natürlich dann sofort jede Unschärfe in der Datei. Also so kann ich natürlich auch nochmal quasi meine Druckdaten ein bisschen steuern. Grundsätzlich ist natürlich so, alles, was Vektordaten sind auf große Flächen, damit tue ich mir nur einen Gefallen, aber jeder weiß, dass Vektoren irgendwo auch an die Grenzen stößen, was jetzt die Optik betrifft oder den Geschmack betrifft. Und manchmal möchte ich halt einfach Bilder verwerten. Dann muss ich mich halt mit der Auflösung spielen. Es gibt mittlerweile ganz tolle KI-gestützte Programme, die einen helfen, da die Qualität ein bisschen besser in Schuss zu kriegen. Man kann auch oder man sollte die Auflösung der Datei im jeweiligen Betrachtungsabstand bewerten. Das heißt, logischerweise, wenn wir A4 Größe bemustern, dann schaue ich mir das immer relativ nah natürlich an. Ja. Sehr oft spricht man bei großen Flächen, gerade wenn es große Wandbilder sind oder Deckenflächen, aber meistens mit einem Abstand von 2, 3 Meter mindestens. Das heißt, selbst wenn die Datei jetzt, wenn ich es so vor meiner Nase habe, nicht hundertprozentig ideal ist, kann es eben für meine Anwendung aber eigentlich trotzdem ausreichen. Also das sollte man halt einfach so real wie möglich bewerten.
Verstehe, verstehe. Ja, das macht natürlich Sinn. Wie ändert sich die Auflösung bei den verschiedenen Formaten? Muss ich da irgendwas beachten?
Ganz wichtig, glaube ich, ist, dass man die Datei immer aufs Endformat richtig betrachtet. Sehr oft passiert es uns, dass uns der Kunde Daten zur Verfügung stellt. Ich sage jetzt mal für eine Wand von 3x3 Meter. Dann ist die Datei, die er eingerichtet hat, aber mit 300 dpi nur in 30x30 Zentimeter super und eben nicht mehr auf die große Fläche. Das heißt, man muss die Datei immer in ihrem richtigen Format dann in der Auflösung bewerten und eben nicht andersrum. Und so kann es eben sein, dass sie sich die Auflösung verändert, wenn ich sie eben dann ins richtige Format bringe und aber dann eben nicht mehr ausreichend ist. Umgekehrterweise brauche ich jetzt auch nicht immer 300 dpi, so wie wir eben gerade gesprochen haben. Für manche Materialien genügt es, wenn es deutlich weniger ist und eben oft auch für große Flächen, wenn der Betrachtungsabstand einfach so viel größer oder weiter weg ist, dann kann es auch sein, dass ich mit 50 bis 150 dpi auskomme. Und dann verzichte ich natürlich auch gerne auf eine hohe Auflösung. Warum? Weil eine hohe Auflösung oft eben mit großer Datenmenge einhergeht. Und die vielleicht für die Produktion wieder nicht ganz so förderlich ist. Also es ist immer so ein bisschen ein Kraftakt, die Balance zu finden, da eben zwischen Datenmenge und Qualität. Aber deshalb gibt es ja auch uns, sage ich jetzt mal, wo diese Kopfweh dann bei unseren Leuten oder bei mir landen und eben nicht bei unseren Kunden.
Ja, verstehe, verstehe. Denise, weißt du, was ich mich schon immer mal gefragt habe? Wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt, ich sag mal, über eine, keine Ahnung, 5x5, 3x3 große Wand, irgendwie ein riesige, wenn es eine Tapete ist oder Bild oder was auch immer, das gedruckt haben möchte. Sowas gibt's ja, oder ich meine, solche großen Maschinen gibt's bestimmt irgendwo, aber das ist wahrscheinlich nicht die Norm, dass man solche großen Maschinen hat. Wie funktioniert denn die Aufteilung der, ich sag mal, Motive in einzelnen Druckbahnen oder Platten?
Na, ganz wichtig ist, dass man eben das Gesamtformat weiß. Wir würden uns dann im Endeffekt für dieses Gesamtformat meistens ein InDesign, Datei erstellen. Und dann muss man natürlich wissen, welches Material wird verwendet. Also eben genau das Material, weil es gibt verschiedene Tapetenbreiten beispielsweise. Oder man muss die Teilungen in Platten eben definieren, je nach Verschnitt, je nach Logistik, sage ich jetzt mal, vor Ort, also welche Größe bringe ich noch in einen Lift rein zum Beispiel. Also danach richtet sich das, muss ich genau wissen. Und dann lege ich im Endeffekt das Motiv darüber, habe die Teilung definiert. Und dann wird für jede einzelne Platte im Endeffekt die Datei daraus rausgespeichert. Und habe somit sichergestellt, dass die Überlappungen oder die Stöße im Endeffekt gut passen. Ich muss dann noch berücksichtigen, wie soll ich sagen, materialtechnische Besonderheiten. Also wenn wir beispielsweise von Spannrahmen sprechen, dann brauche ich da immer noch einen Überfüller für eine Gummilippe. Das heißt, das Bild muss rund um die Datei nochmal um 1 Zentimeter größer sein. Oder bei Keilrahmenbilder, wo ich ja im Endeffekt ein Leinen um ein Holz rumspanne, muss ich ja auch zum Sichtmaß, so nennt man das, noch was dazugeben. Das heißt, diese Dinge, diese Parameter, die muss man einfach berücksichtigen und dann kann man es aufteilen auf verschiedene Bilder, auf verschiedene Platten, auf verschiedene Tapetenbahnen. Und was man eben gar nicht vergessen darf, ist, sage ich jetzt mal, die Anordnung des Ganzen. Also ich muss ja einen Monteur oder dem Kunden ja auch irgendwie sagen, wie es rein muss. Das heißt, ich muss die Dinge am besten durchnummerieren. Da gibt es von uns auch immer dann eine Ansicht, wo das drauf ist, damit man einfach dann vor Ort nicht hergehen muss und dann sich die einzelnen Puzzleteile zusammensuchen muss, ja.
Ja, das macht natürlich Sinn.
Ja, spart Zeit.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, vor allem meistens ist ja derjenige, der das Ganze, ich sag mal, druckt, beziehungsweise die Dateien vorbereitet und so, nicht derjenige, der es dann montiert. Von dem her ist es dann natürlich gut, wenn das schön vorbereitet ist. Verstehe ich, ja. Wie ist denn das? Welche Rolle spielt denn, ich sag mal, das Design bei so großformatigen Anwendungen? Ist das genauso wie bei kleinen oder muss man da auch irgendwas beachten?
Ja, sag mal so, der Unterschied ist sicher, dass bei großflächigen Anwendungen werden womöglich gewisse Details verloren gehen, ja. Also wenn ich da von Deckenflächen, Wandflächen spreche, die, keine Ahnung, 15, 20, 30 Meter mal 3, 4 Meter sind, dann ist das schon wirklich Fläche und dann muss das einfach aus der Distanz wirken. Und wenn ich dann lauter kleine Schriften drauf habe, ist das vielleicht nicht mehr ganz so optimal. Das heißt, das Design beeinflusst das Ganze natürlich dann schon sehr stark oder umgekehrterweise die Anwendung des Designs. Also es muss das Ganze auch optisch gut aufnehmen. Und je nachdem, welches Material, das ich dann da noch verwende, ist es nochmal umso entscheidender, wenn ich da jetzt beispielsweise an unsere Holzwolleplatten denke. Die sind sehr, sehr grob in der Struktur und wenn ich dann lauter feine kleine filigrane Dinge darauf drucke, die werde ich einfach schlichtweg nicht sehen. Umgekehrterweise, wenn ich jetzt an Einzelstücke denke, dann kann ich natürlich wieder sehr gut ins Detail gehen, ja? Weil ich das einfach auch näher betrachte und detailreicher mir anschaue. Das muss dann nicht ganz so viel verzeihen, sage ich jetzt mal, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie ist das mit den Farben? Kann ich da irgendwie sicherstellen, dass die auch, ich sag mal, konsistent bleiben?
Grundsätzlich ja, das ist auch das, was im Endeffekt immer wieder bei uns im Haus zum Beispiel passieren muss, ist die gewisse Profilierung und Kalibrierung der Geräte. Das stellt einfach sicher, dass diese Dinge für gewisse Zeit konsistent bleiben. Ich glaube, ganz wichtig ist auch immer, dass man Testdrucke macht und Andrucke, die der Kunde zur Freigabe sieht, weil wir wissen alle, Farbe ist nicht gleich Farbe. Es gibt RAL-Farben, Pantone-Farben, NCS-Farben. Jede Farbe schaut auf jedem Material anders aus. Ich habe Lichteinflüsse. Wenn ich es mir im Tageslicht anschaue oder in einem dunklen Eck, kommt die Farbe anders. Wenn ich spiegelnde Oberflächen habe, kommt das Licht noch mit dazu. Also ich glaube, das sind einfach einmal diese ganzen Betrachtungen, die ganz wichtig sind. Und das muss ich einfach einmal wissen, wo das hinkommt, auf welches Material das es kommt. Dann entsprechend bemustern, am besten unter den richtigen Gegebenheiten dann die Farbe aussuchen. Und der Rest ist im Endeffekt dann unsere Aufgabe, dass wir diese einheitliche Produktion sicherstellen, dass man schaut, dass es die gleiche Charge von Material ist, dieselbe Maschine. Wir bemühen uns immer, unsere Jobs dann so gut es geht gleich durchzudrucken, also dass man keine Unterbrechungen hat, produktionsseitig. Dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. Wir behalten uns gern Rückstellmuster für uns, falls mal was nachgedruckt werden muss, gerade bei großen Mengen, damit man einfach sicherstellt, dass die Farbgebung dieselbe ist oder so gut wie es geht, dieselbe wieder sein kann.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich mir auch noch, ich sag mal, schwierig oder herausfordernd vorstelle, ist, dass man, ich sag einfach mal, die logistischen Gegebenheiten bei so wirklich großen, großflächigen Projekten, da kannst du mir bestimmt auch mal so die eine oder andere Geschichte erzählen oder was da so die Herausforderungen sind, was ihr schon hattet.
Ja, ich sage mal so, bestes Beispiel ist irgendwo für mich dann leider Gottes die Corona-Zeit gewesen, weil oder gerade der Beginn, wir natürlich da an ein Großprojekt in Wien gearbeitet haben, wo wir Im Endeffekt für 300 Zimmer die ganzen alle Verbundplatten gedruckt haben für die Duschen. Also das waren dann in Summe schon über 1000 Platten. Und das ist ja alles dann irgendwo Lagerkapazität, die du brauchst. Oder man muss das gut einteilen, dass im Endeffekt die Monteure auf der Baustelle immer gut versorgt sind, aber eben auf der Baustelle nicht so viel lagert und umgekehrterweise im Haus eigentlich nicht so viel Lagerplatz beansprucht wird, weil man eben auch mehrere Projekte hat, die gleichzeitig laufen. Ja, und dann war es halt so, dass plötzlich von heute auf morgen niemand mehr auf die Baustelle durfte.
Ach Gott.
Aufgrund von Corona und gleichzeitig hat man weiter produziert. Ja, und dann stapeln sich halt dann schon mal die Paletten oder die Kisten. Und wenn auch dann keiner weiß, wie es weitergeht, das war halt dann einmal kein unbedingt guter Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, weil es eben auch nicht die einzige Baustelle war, wo es dann so gewesen ist. Und ja, dann stehst du halt einfach mit ganz viel verschiedenen fertigen Produkten da und kannst sie aus verschiedensten Gründen nicht ausliefern. Also das sind natürlich dann so gewisse logistische Herausforderungen. Auf der Baustelle kannst du es auch nicht einlagern, weil da ist meistens nie Platz. Und wenn du so Designprodukte sprichst, dann möchtest du das auch nicht, weil einfach da zu viele grobe Fehler passieren können. Ja, was immer wieder mal natürlich auch passiert, ist, dass ein Gewerk ausfällt oder dein Vorgänger eben nicht so schnell ist, wie du es gerne hättest oder brauchen würdest. Also das sind schon immer wieder Themen, die uns natürlich täglich begleiten. Umgekehrterweise beim Transport kann auch immer was passieren. Verpackung und Schutz ist ganz wichtig. Wir liefern auch immer wieder viel Übersee. Das heißt, wenn es einmal 4, 6, 8 Wochen am Schiff ist, muss es seetauglich verpackt sein. Es kann im Zoll hängen bleiben, es kann ja ganz viel verschiedene Dinge passieren. Wir haben auch, ja, eigentlich, das war auch zur Corona-Zeit damals für Marriott Hotel in Da Nang in Vietnam bei uns über 1000 Platten produziert. Die wurden dann bei uns quasi noch abgeholt und sind eben dann dort eigentlich erst im Jänner, Februar 2020 angekommen mit dem Schiff und wurden dann erstmals mehrere Monate dort im Hotel eingelagert, weil eigentlich dort auch niemand auf der Baustelle gearbeitet hat, ja.
Ach, krass. Okay, spannend.
Also, das war sicherlich für unseren Kunden auch nicht so toll, da die ganzen Materialien für sein Objekt gekommen sind, halt einlagern zu müssen, weil er eben auch keine Leute auf der Baustelle hatte, ja.
Wahnsinn. Ja, klar, das sind natürlich auch so Dinge, an die denkt man erstmal, also ich würde daran erstmal nicht denken, klar, die man natürlich super beachten muss, genau. Und wenn du halt solche Situationen hast wie Corona, da steckst du halt nicht drin, ne? Und dann musst du halt erstmal gucken, okay, wie löse ich das denn jetzt mit meinem Logistikproblem hier? Wo bringe ich die Sachen unter? Wie können wir die montieren? Und wie du schon gesagt hast, auf der Baustelle beispielsweise möchtest du es jetzt auch nicht unbedingt irgendwie stehen haben, auch Witterung und so, also ist ja auch wieder was. Ja, das sind echt Herausforderungen, Denise.
Genau. Ja, und man merkt es einfach, ja. Wir arbeiten jetzt auch wieder an einem Projekt, da ist einfach der Fliesenleger, der vor uns natürlich Fliesen verlegen muss, unter Anführungszeichen so langsam, weil der Designer da mega tolle Fliesen irgendwo als Designprodukt in Italien bestellt hat und wahrscheinlich vergessen wurde, die zu bestellen oder ich weiß nicht wieso. Jedenfalls sind die immer noch nicht da und das Hotel sperrt aber im Sommer auf und im Endeffekt müssen wir jetzt schon Naturmasse nehmen, obwohl keine Fliesen da sind. Also das sind dann, sage ich jetzt mal, gibt immer unterschiedlichste Herausforderungen für diese großen Projekte, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, es wird nie langweilig, oder?
Mit Sicherheit nicht, nein.
Okay, spannend. Lass uns mal genau bei der Montage bleiben. Und zwar, was muss ich denn gerade bei so einer Montage, bei diesen großformatigen Drucken wirklich beachten?
Also ich sage mal so, egal ob Groß- oder Kleinformat, was immer wichtig ist, ist der Vorbereitung vom Untergrund. Der muss einfach dem Material entsprechend erfolgt sein, egal ob ich jetzt im Badezimmerbereich bin und einen Dichtanstrich brauche, der vorbereitet sein muss, oder wenn ich jetzt von Tapeten spreche, die eben verspachtelt werden sollten, die Wände und tiefengrundiert. Das habe ich immer, aber ich sage mal so, gerade bei großformatigen Geschichten oder großflächigen Projekten ist, glaube ich, auch die Reihenfolge der Montage ganz wichtig. Mit welchem Zimmer fängt man an? Von oben nach unten, von unten nach oben. Damit einfach diese Logistik, von der wir eben gerade auch schon gesprochen haben, einfach wichtig oder richtig vorbereitet werden kann. Was ich immer habe, ist gewissermaßen das Fugenbild oder die Übergänge, die sauber sein müssen, gerade wenn mehrere Platten oder Tapetenstöße aneinandergereiht sind, weil schlussendlich einfach diese Qualität der Verlegung unglaublich auf die Qualität des Gesamtergebnisses einwirkt. Also man sollte da auch mit professionellen Trupps arbeiten und ja, die Experten ranlassen an das Material. Also wir arbeiten da mit sehr vielen Partnern zusammen, die uns da seit Jahren gut unterstützen, damit es einfach auch optisch dann entsprechend das Ergebnis bringt, das man sich erwartet.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Denise, was ist denn, wenn gerade jemand diesen Podcast hört und ja, ich sag mal, sich vielleicht da rantrauen möchte, aber noch so ein bisschen Tipps braucht? Hast du da was?
Ja, ich glaube, was man jetzt gerade schon rausgehört hat, ist so ein bisschen frühzeitig planen, macht Sinn.
Ja.
weil einfach, ja, Materialmengen haben Vorlaufzeiten. Das ist egal, ob man es jetzt im Nachgang digital bedruckt oder andere Fertigungstechniken noch hat. Ein Fliesenleger muss rechtzeitig seine Fliesen bestellen. Wir müssen rechtzeitig unsere Grundmaterialien bestellen können, um einfach pünktlich dann auch liefern zu können. Und ich glaube, man sollte eben auch diese Zeit, die man dann fürs Bedrucken braucht und so weiter, gar nicht unterschätzen, weil man es am Ende des Tages ja auch mit Qualität haben möchte. Unbedingt auch immer mit echten Mustern arbeiten. Ganz wichtig, das Design in der richtigen Skalierung auf dem Material zu probieren, damit die Auflösung passt. Und nicht glauben, dass wenn ich einen kleineren Ausschnitt nehme, den ich runterskaliere, das dann auch auf einer großen Fläche gut aussieht. Kommunikation, glaube ich, ist heutzutage ein großer Schlüssel zum Erfolg, weil einfach in meinen Augen wieder viel zu wenig kommuniziert wird. Man kommt auf gröbere Fehler rechtzeitig drauf, wenn man miteinander spricht und eben nicht nur Dinge per E-Mail hin und her schickt. Ja, und die Daten, glaube ich, wenn man es nicht selber kann oder sich nicht drüber traut, einfach auch an Experten machen lassen. Da hat man dann schon sehr, sehr viel gewonnen, was das Ergebnis betrifft oder die Qualität im Gesamtergebnis betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denise, was ist denn, wenn ich jetzt gerade diese Folge höre und sage, okay, ich glaube, da muss man so viele Dinge beachten, da gibt es so viele Herausforderungen. Ich möchte da doch lieber vielleicht den Profi ranlassen und brauche da wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Hilfe als gedacht. Wo finde ich euch denn?
Ja, am besten findest du uns, indem du uns persönlich besuchst. Ich glaube, das ist am einfachsten. Wir sind in Leonding zu Hause, das ist bei Linz. Haben da unseren Showroom und unsere Produktion, wo man sich auch Dinge live anschauen kann oder mit unserem Grafikteam einfach ein bisschen herumexperimentieren kann. Wenn das nicht ganz so einfach ist, weil man einfach nicht in der Nähe ist, dann kann man das Ganze natürlich auch über Teams oder Telefon versuchen. Ja, und sonst über unsere sozialen Netzwerke, E-Mail, Telefon, was auch immer. Einfach keine Scheu haben, einmal anrufen, eine Mail schreiben, eine Nachricht schreiben. So kommen wir
Genau.
mal so einen Schritt weiter.
Geht auch ganz einfach. Um es euch noch einfacher zu machen, werden wir natürlich wie immer hier in den Shownotes alle Links von Denise und ihrem Team verlinken. Dann seid ihr, wie ihr gerade schon gehört habt, mit einem Anruf oder einem Klick oder einer E-Mail oder wie auch immer direkt bei ihrem Team. Und ihr könnt alle eure Fragen stellen. Ihr könnt einfach mal ein bisschen stöbern. Ihr könnt gucken, was euch gefällt und vielleicht auch einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen. Und falls du das Ganze gerade hier auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox. Alles ist verlinkt, keine Scheu haben oder einfach mal in Leonding vorbeischauen und euch den tollen Schauraum angucken. Denise, ich sage danke für die tolle Folge und ich freue mich auch schon auf unsere nächsten. Die werden nämlich richtig spannend.
Danke, liebe Caro. Danke, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt und mit dabei wart. Und Ja, ich glaube, uns erwarten noch ein paar interessante, spannende Themen, also definitiv dranbleiben.